Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Und ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Wochenende wirklich nutzen durfte, um diese Gemeinde kennenzulernen. Und für mich ist es gerade so vom Gefühl ganz egal, was Gott nachher entscheidet. Ob er uns jetzt sagt, oder ob er euch auch sagt, dass wir nachher hier bleiben sollen oder hier anfangen sollen oder uns das sagt oder nicht oder was nachher rauskommt, sondern es kommt darauf an, dass wir hier eine gesegnete Zeit gerade haben. Und dieses Wochenende war ein Segen für mich und ich hoffe auch für euch. Und deswegen bin ich dafür schon mal sehr, sehr dankbar, Gott, dass wir das erleben durften hier. Und ich weiß nicht, ob ihr mit dem Thema Anfechtung viel anfangen könnt, ob euch das schon so ein bisschen vertraut ist. Ich schätze mal, Michael wird auch das eine oder andere Mal da schon drüber gepredigt haben. Aber es ist so eine Sache, wo ich merke, ich habe normalerweise ein iPad, mit dem ich predige. Und jetzt so in den letzten 2 Wochen hat es regelmäßig sehr, sehr stark versagt. Dann ist es irgendwie bei 80% ausgegangen. Und ich wollte das jetzt irgendwie nicht riskieren, dass ich hier vorne stehe mit meiner Predigt in der Hand und einem iPad, was dann versagt. Deswegen habe ich jetzt einfach einen Laptop mitgenommen. Werde deswegen nicht so viel rumrennen, wie ich es normalerweise tue. Aber es geht heute Morgen um einen Stuhl, um einen Thron. Und mein Sohn Jeremias, der da vorne gerade durchs Fenster guckt, der ist jetzt fast 2 Jahre alt und der hat jetzt eine kleine Schwester bekommen. Und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, es fühlt sich für ihn an, als wäre er gerade vom Thron gestoßen worden. Denn seine Mama, die er unglaublich liebt von Herzen, und nach deren Nähe er sich immer unglaublich sehnt, auf deren Arm möchte er auch immer sehr, sehr gerne sein. Aber manchmal gibt es eben Zeiten, da muss Mama eben unsere kleine Tochter Jemina auf den Arm nehmen und stillen. Und das ist für ihn gerade noch echt super herausfordernd und super hart. Weil er plötzlich den Eindruck hat, dass etwas anderes sich sozusagen auf diesen Thron quetscht und irgendwas anderes auf dem Thron ist und er sozusagen verstoßen wird. Und das Wichtigste ist eigentlich für ihn gerade so in seinem Leben und auch für kleine Kinder, dass sie Zeit mit der Mutter verbringen. Zeit in der Nähe von der Mutter. Und für uns sollte eigentlich das Wichtigste in unserem Leben sein, dass wir Zeit mit unserem Schöpfer verbringen. Zeit mit Gott verbringen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn ich jetzt euch fragen würde, wer sollte denn eigentlich auf dem Thron des Lebens sitzen, dann wisst ihr natürlich, Gott sollte das sein. Ja, Gott, unser König. Das ist diese Frage, die wir aus dem FF beantworten können, weil wir es alle irgendwo in der Kinderstunde schon gehört haben. Also es ist doch logisch, dass wir eine Entscheidung für ihn getroffen haben und dass wir sozusagen immer wieder Gott auf den Thron unseres Lebens setzen, oder? Eigentlich schon. Und der Thron steht ja auch dafür, was in unserem Leben am wichtigsten ist. Aber es ist eben so, dass es einen Gegenspieler gibt. Es gibt einen Gegenspieler, der immer wieder was anderes auf den Thron unseres Lebens setzen will. Der immer will, dass sich unser Leben um etwas anderes als um die Beziehung, um die Nähe Gottes dreht. Und so passiert es, dass Dinge, die eben auf diesem Thron, dass wir immer wieder andere Dinge auf diesen Thron setzen, die uns anfangen, uns zu beherrschen. Und diese Geschichte, dass Gott eigentlich um den Menschen ringt und dass Gott eigentlich der Herrscher auch über unser Leben sein möchte und dass er uns leiten möchte, die zieht sich durch die ganze Bibel. Wir sehen das schon beim Volk Israel, dass zum Beispiel nach dem Buch Richter in so eine Zeit kommt, die sehen, alle Völker umrum haben irgendwie so einen König und der herrscht so und der hat so einen prunkvollen Palast und so. Total die coole Geschichte, weil dann könnte man vor den anderen Völkern ja mal zeigen, dass man so ein richtiges Volk ist. Und das Ding ist, dass sie dann entscheiden, lass uns doch auch so einen König haben. Lass uns doch auch jemand haben, der über unser Volk herrscht. Und es wird aber in der Bibel als was ganz Schlechtes beschrieben. Denn dieses Volk entscheidet sich dagegen, dass Gott der Herrscher über ihr Volk ist. Sie entscheiden sich dafür, ein Leben zu leben, wo Gott nicht mehr die Führung in ihrem Leben hat. Und das wird als was ganz Negatives dargestellt und ist es auch. Und in unserem Leben gibt es eben auch diesen Thron. Und dieser Thron ist hart umkämpft. Es gibt jemanden, der möchte, dass wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Dass wir nicht in der Leitung von Gott leben. Es gibt einen Gegenspieler, der immer wieder etwas anderes auf diesen Thron setzen will. Und er macht es ganz geschickt, denn er setzt sich nicht immer selbst auf diesen Thron, sondern er setzt immer andere Sachen dafür auf diesen Thron. Und er möchte halt diese Beziehung von Gott und uns stören. Er möchte durch Sünde Trennung zu Gott hervorführen. Und er möchte das tun durch ganz viele verschiedene Dinge. Bei manchen ist es die Karriere, um die sich das Leben dreht. Oder bei anderen ist es Beziehung, Anerkennung, Macht, Besitz. Da gibt es immer wieder etwas anderes, wo wir in der Versuchung sind, andere Dinge als Gott auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Aber die Bibel wäre nicht die Bibel und unser Gott wäre nicht unser Gott, wenn er nicht ein Gott der Liebe wäre und wenn er uns nicht sein Wort geben würde und auf unsere Sorgen eingehen würde. Denn er lässt uns nicht im Stich, er gibt uns auch immer Lösungsmöglichkeiten. Und so steht schon in Hebräer 2,18, und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das bedeutet für uns, dass wir von Jesus höchstpersönlich lernen dürfen. Denn er kennt unsere Lebenssituation. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus ist in diese Welt gekommen, er ist zu uns runtergekommen, ist Mensch geworden, hat sich ganz klein gemacht und hat ein Leben gelebt wie wir. Er versteht uns. Er versteht die Herausforderungen unseres Lebens. Er hat alle Privilegien abgelegt und er wollte bewusst als Mensch leben, in der Beziehung zu uns, den Versuchungen auch des Teufels ausgesetzt, der ihn ja auch immer wieder von Gott wegbringen wollte. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir von ihm lernen und dass wir uns seine Lebensgeschichte angucken, damit wir für unsere Lebensgeschichte ganz, ganz viel lernen können. Und wie bei jedem Christen von uns auch, gibt es den Moment der Taufe bei Jesus in seinem Leben. Und es wird beschrieben, wie Jesus sich taufen lässt und dann kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn und Gott spricht aus dem Himmel zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Und es ist total cool, finde ich, diese Botschaft, dass Gott direkt auf ihn spricht und ihn dann auch direkt führt. Der Heilige Geist führt Jesus dann in die Wüste und dort fängt Jesus an zu fasten, weil er weiß, dass er einen gestärkten Geist braucht, weil er weiß, was für Herausforderungen in ihm auf sein Leben zukommen werden und dass es wichtig ist, dass er stark ist von innen heraus auch. Und deswegen lässt er seinen Geist auch stärker werden, wenn er diesen Versuchungen eben widersteht. So, und er befindet sich jetzt eben in dieser Wüste und nach all dieser Zeit kommen dann plötzlich Dinge auf, versucht der Teufel ihn da zu packen, wo es am meisten weh tut. Und letztendlich ist diese Geschichte so relevant, weil überall da, wo Gottes Reich gebaut werden soll, versucht der Teufel auch Menschen von Gott abzuhalten. Und deswegen sollten wir uns das ganz genau angucken. Und deswegen habe ich zwei Punkte für uns heute Morgen. Der erste Punkt ist, der Teufel versucht uns mal da zu packen, wo es richtig weh tut. Der Teufel fordert Jesus dreimal heraus. Das können natürlich die 40 Tage über passiert sein, aber es wird uns jetzt erstmal nur darüber berichtet, dass es in den letzten Tagen da wird und von diesen drei Versuchungen speziell wird uns berichtet. Und diese Versuchungen sollten wir uns genauer anschauen, denn es sind die Versuchungen, die uns immer wieder in unserem Leben begegnen werden. Und deswegen schauen wir uns diese zentralen Angriffspunkte des Teufels mal an. Und er versucht Jesus als erstes mit seinen körperlichen Bedürfnissen herauszufordern. Und es ist spannend. Jesus hat ja super lange jetzt schon nichts gegessen und er hat richtig, richtig Hunger. Er ist ein Mensch wie du und ich. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ihr mal so richtig Hunger hattet. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so Hunger, dass ich sagen würde, dass ich irgendwie gefühlt auf dem Boden rumgekrochen wäre. Aber Jesus muss so einen Hunger gehabt haben. Der hat über eine extrem lange Zeit nichts gegessen und er hat jetzt nicht mal eben nur so ein bisschen Appetit oder sieht irgendwie einen Cheeseburger und denkt sich, diesen Cheeseburger würde ich gerne essen. Sondern er hat richtig Hunger, einen leidenden Hunger. Und dann kommt der Teufel und nutzt diese Situation. Er hat gewartet, bis er wirklich so am Tiefpunkt ist und geht zu ihm hin und sagt, hey Jesus, guck mal, hier liegt ein Stein. Und diesen Stein ist doch für dich, du bist doch der Sohn Gottes. Das kann doch für dich eigentlich gar kein Problem sein, daraus ein Brot zu machen, oder? Mach doch mal ein Brot daraus und iss es. Das wird dir richtig gut tun. Und man denkt sich jetzt eigentlich, oder? Also ich denke mir, wenn ich das lese, ja, was ist denn jetzt das Problem? Ich meine, Jesus ist der Sohn Gottes. Der könnte es doch eigentlich machen. Und dann hätte er ein Brot und hätte dem Teufel mal ordentlich gezeigt, so, das kann ich nämlich, liebe Freunde. Aber es ist was ganz Entscheidendes, warum Jesus das nicht tut und warum Jesus dem auch so entgegnet. Denn wenn er diesen aus einem Stein ein Brot machen würde, dann würde er die Eigenversorgung wählen. Er würde sich nicht darauf verlassen, dass Gott ihn versorgt, sondern er würde sagen, okay, ich muss mich selbst versorgen und nicht Gott wird mich in dieser Zeit versorgen. Und deswegen ist diese Frage vom Teufel gewitzt, teuflisch im besten Sinne. Aber es ist so krass, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie fies diese Frage auch letztendlich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in so einer Situation der Schwäche ist. Manchmal gucke ich mir auch mal ganz gerne eine Serie an oder so und dann sitzt man auf dem Sofa und ich habe momentan mein Büro zu Hause. Das heißt, so ein bisschen schwieriges Timing. Wann fängt man an zu arbeiten? Wann versucht man jetzt auch nochmal in Ruhe seinen Kaffee zu trinken oder ähnliches? Und dann setze ich mich manchmal hin und sage mir, okay, ich gucke jetzt noch eine Folge von der Serie und danach fange ich dann an zu arbeiten. Und dann ist diese Serie aber vielleicht spannend und dann gibt's noch so einen Cliffhanger am Ende und man denkt sich, oh, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann ist es echt krass. Dann sagt so eine Stimme in mir, hey Julian, guck doch noch eine weitere Folge. Du hast die letzte Woche so viel geleistet und du hast so viel Tolles gemacht und du könntest doch jetzt einfach nochmal eine weitere Folge gucken. Und manchmal gibt man dieser Frage dann nach oder diesen Gedanken nach. Und fängt dann an, noch eine Folge zu gucken. Und vielleicht guckt man dann noch eine Folge, weil diese Stimme einen noch weiter hinbringt. Und dann merkt man irgendwann, oh Mann, die Zeit ist ja echt knapp. Und heute Abend ist Teenie-Stunde. Und eigentlich hätte ich das machen müssen. Und dann hat der Teufel einen soweit. Weil dann kommen die weiteren Dinge. Der Teufel belässt es nicht dabei, sondern er hackt auch noch darauf rum. Er sagt einem, was bist du denn eigentlich für ein Jugendpastor? Du bist ein Versager, du bist faul, du bist unkonzentriert. Was kannst du überhaupt? Wie sollst du überhaupt mit deinem Leben Gott dienen? Und das ist krass, weil der Teufel es geschafft hat, einen durch Lügen, durch dieses Wegdrängen von der eigenen Berufung abzubringen. Er hat es geschafft, etwas auf deinen Thron zu setzen, etwas zwischen dich und Gott zu bringen. Und das ist total hart, dass der Teufel dann auch noch so in diese Wunde reinsticht. Aber die Bibel wäre eben nicht die Bibel und Gott wäre nicht Gott, wenn er uns nicht eine gute Lösungsmöglichkeit geben würde, wie wir lernen können, diese Versuchung abzublocken. Und Jesus zitiert direkt aus der Bibel. Er sagt, in der Bibel steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus versucht also gar nicht mit dem Teufel irgendeine große Diskussion anzufangen und sich mit irgendwelchen Punkten da auf irgendwelche Diskussionen einzulassen, sondern er zitiert aus dem 5. Buch Mose. Er zitiert aus einer Szene, wo Gott das Volk Israel versorgt mit Manna und mit diesen Wachteln. Und das ist, finde ich, total stark, weil er darauf eingeht, Gott wird dich versorgen. Gott wird dich versorgen in deinem Leben, wenn du dich von seinem Geist führen lässt. Und das sagt uns Jesus in dieser Szene und er gibt direkt Kontra mit der Bibel. Versuchung 1 abgewehrt, Gott sitzt noch auf dem Thron, also das ist schon mal ganz gut gelaufen. Und dann versucht es der Teufel nochmal anders. Jetzt nimmt der Teufel Jesus mit auf eine Höhe. Ist nicht ganz klar, was das bedeutet, ob Jesus da so im Geist entrückt wurde und einfach nur irgendwie was sieht, aber ist auch eigentlich egal und man weiß auch nicht genau, was er sieht. Aber der Teufel schlägt Jesus einen ziemlich verlockenden Deal vor. Alle diese Macht und diese Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur einmal anzubeten und alles gehört dir. Schon krass, ne? Nichts Geringes als die Weltherrschaft, verspricht der Teufel Jesus. Und er macht das ganz verlockend, ja, er sagt ihm, hey, überleg doch mal, das könnte alles dir gehören. Du könntest über dieses ganze Territorium, über dieses ganze Ansehen, über diesen ganzen Ruhm verfügen. Du könntest die ganze Welt einnehmen. Und wir haben so viele Menschen in unserer Weltgeschichte gehabt. Alexander, Julius Caesar, Napoleon und auch Hitler, der einfach so die diesen Traum hatten, die Welt einzunehmen. Diese ganze Ruhm und diese ganze Ehre für sich zu nehmen. Aber es ist eben nicht nur diese politische Macht und diese Landesgrenzen, sondern es ist eben auch Herrlichkeit und Ruhm und Ehre, die er Jesus verspricht. Und deswegen, und das ist eigentlich eine krasse Sache, ja, weil wir Menschen sehen uns immer wieder danach, von anderen Menschen anerkannt zu werden. Und das ist ein Punkt, wo der Teufel versucht, Jesus zu packen, diese Anerkennung und diese Ehre und diesen Ruhm. Und es ist was ganz tief in uns drin sitzt. Und ich kenne das selbst. Ich kenne es selbst, wie es ist, wenn man vor einer Predigt sitzt und der Teufel einem davor versucht, erstmal zu verunsichern und einem zu sagen, hey Julian, das kannst du überhaupt nicht da vorne. Du bist viel zu unwichtig, du bist viel zu unbedeutend. Ein Michael kann das viel besser als du. Was sollen die Leute denn über dich denken? Das sind die Gedanken, die durch den Kopf schießen. Und dann gibt es noch weitere Gedanken danach. Wenn man dann wirklich eine Predigt gehalten hat, die vielleicht auch was geistlich bewegt hat, dann kommt der Teufel wieder und sagt, hey, das hast du ja ganz toll gemacht. Du hast das ganz toll gemacht. Du hast das in den Menschen bewirkt. Und dann fängt man automatisch an, sich danach zu sehnen, dass einem möglichst viele Leute danach sagen, ach Julian, du bist ja ein Toller. Du hast das ganz toll gemacht. Super, dass du das so gut kannst. Und es sind die Lügen des Teufels, der einen versucht, das einzuflößen, dass es mein Verdienst ist, was in einem Gottesdienst passiert. Dass es mein Verdienst ist, was in den Herzen passiert. Und auch die Sehnsucht auslöst in uns, dass wir Anerkennung anderer Menschen haben wollen. Und das passiert so schnell. Und es passiert immer wieder in meinem Leben, dass ich merke, ich tue Dinge aus der falschen Motivation heraus. Ich tue Dinge oder rede vielleicht mal schlecht über Menschen, weil ich den Eindruck habe, dass mich das vor anderen beliebt macht. Gebe vielleicht brisante Details anderen oder habe so auch immer wieder diese Stimme in mir, die sagt, hey, wenn du das jetzt erzählst, dann hast du ein gutes Gesprächsthema. Dann wollen sich die anderen mit dir unterhalten. Und wir jagen häufig Macht und Status nach. Oder im Berufsalltag mag das zum Beispiel so sein, dass wir auch mal bewusst jemand anderen wegjagen würden von einer Berufsposition. Dass es uns wichtig ist, seinen Status und seinen Job zu bekommen. Aber wenn man diesen Dingen nachjagt und wenn man es so tut, dann hat der Teufel gewonnen. Und deswegen geht Jesus auch diesem nicht nach. Und das ist total stark und das sollten wir uns auch wieder so zu Herzen nehmen, wie er darauf reagiert. Es geht nicht darum, keinen Erfolg zu haben, versteht mich nicht falsch, ja. Sondern es geht darum, was der Erfolg mit unserem Leben macht. Was Ehre und Ruhm, die wir auf uns beziehen, mit unserem Leben macht. Denn dann setzen wir uns selbst auf den Thron und dann setzen wir unsere Anerkennung auf diesen Thron. Und kommen wir zum letzten Angriff in der Wüste. Das ist der geistliche Schein, wie ich es nenne. Dieses Mal wird Jesus auf jeden Fall definitiv körperlich entrückt und befindet sich mit dem Teufel auf dem Dach des Tempels wieder. Und das Verrückte dabei ist, Ort und auch Inhalt der Argumentation des Teufels scheint super logisch zu sein. Es ist auf dem Tempel, sozusagen auf dem Ort, wo die Juden gesagt haben, dort wohnt Gott. Und auch eine Argumentation, wo er sagt, hey, die Engel können dich doch auffangen. Du bist doch Sohn Gottes. Und es ist krass, wenn ich mal darüber nachdenke, wir befinden uns in einer Gemeinde. Und wir meinen manchmal, das ist der heiligste Ort, den wir uns so vorstellen können. Aber auch wir in unserer Gemeinde erleben es immer wieder, dass auch eine geistliche Manipulation passieren kann. Dass uns Leute Dinge zusagen in unser Leben, die uns aber nichts Gutes bringen. Vielleicht um ihre eigenen Ideale durchzusetzen oder Dinge aus einem christlichen Schein tun. Oder manchmal Dinge versuchen durchzusetzen in einer Gemeinde und dafür eine christliche Argumentation benutzen, die aber letztendlich nur ihren Status hervorbringen wollen. Auch die Pharisäer zur Zeit von Jesus haben das ganz, ganz krass getan. Und ich denke, das sind alles Angriffsfelder, wo der Teufel uns herausfordert. In dieser geistlichen Dimension, wie wir es hier erlebt haben, die körperlichen Bedürfnisse und Macht und Reichtum. Das sind alles Dinge, wo man versucht wird, dass man etwas anderes auf den Thron setzt als Gott. Und es wäre eine ziemlich deprimierende Predigt, wenn ich jetzt einfach Amen sagen würde, weil dann wüssten wir zwar diese Felder, aber würden uns vielleicht fragen, was sollen wir denn jetzt damit anfangen? Und deswegen mein zweiter Punkt, Gott will dich beschützen. Dieser geistliche Kampf ist eine Realität, das ist gar keine Frage. Denn er möchte uns immer wieder von diesem Reich Gottes abhalten, dass wir es bauen. Aber Jesus lässt uns nicht alleine und so lesen wir im 6. Kapitel des Epheserbriefes von einer Waffenrüstung Gottes. Und in dieser Waffenrüstung gibt es ganz viele schützende Elemente. Dinge, die wir uns zusagen dürfen, auch gegenseitig, die wir uns zusprechen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das Heil haben, dass wir in Gerechtigkeit mit Gott leben dürfen. Aber es gibt auch ein attackierendes Element dieser Waffenrüstung, und das ist das Schwert. Das Schwert des Geistes ist die Heilige Schrift. Und das Schwert eines römischen Soldaten war kurz und leicht, damit die Soldaten es gut benutzen konnten. Aber aus nächster Nähe war es eben auch eine tödliche, verletzende Waffe. Und es ist sehr leicht zu handhaben, so wird es beschrieben. Und deswegen hat Paulus das auch damals so aufgeschrieben. Und was Jesus macht, wie Jesus diese Waffenrüstung anzieht und wie er auch dieses Schwert, die Heilige Schrift benutzt, ist, dass er aus dem Gedächtnis zitiert. Dass er dem Teufel sagen kann, hey Teufel, du sagst mir zwar, dass ich das nicht kann, dass ich nicht auf dieser Bühne stehen kann und von dir reden darf. Aber er entgegnet direkt mit der Heiligen Schrift, mit Gottes Wort. Und das ist die Botschaft, die Jesus uns weitergibt, dass wir mit der Heiligen Schrift auch gegen diese Versuchung bewusst entgegengehen können und bewusst diese Angriffe auch des Teufels abwehren dürfen und ihm auch seine Argumentation im Keim ersticken dürfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Bibel zu Herzen nehmen. Das ist der Wegweiser Gottes für unser Leben, der uns helfen kann, in diese Situation, wenn wir in diese Situation reinkommen, da schnell wieder rauszufinden. Der uns helfen kann, dass wir verstehen, wer wir wirklich in Gottes Augen sind. Dass wenn wir dieses Gefühl haben, dass uns jemand einzureden mag, dass wir es nicht wert sind, dass wir vielleicht schlecht sind, dass wir überhaupt keinen Anspruch haben, auf dieser Welt zu leben, dass Gott auch gar nichts mit uns vorhaben kann, dass wir ihm entgegnen können, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir berufen sind, dass Gott uns eingesetzt hat in dieses Leben und uns nutzen möchte mit unserem Leben. Und das müssen wir verstehen, dass die Bibel unglaublich wichtig ist, dass wir sie lesen müssen. Und Jesus hat nicht einfach seine Bibel-App rausgezogen und erstmal nochmal nachgeschaut, wo das denn gleich noch stand. Jesus kannte die Bibel so gut, dass er dem Teufel das direkt entgegnen konnte. Und das ist für mich eine Motivation zu sagen, ich möchte die Bibel immer mehr kennenlernen und immer mehr verstehen lernen. Nicht aus einem Zwang heraus, dass ich mir sage, dann bin ich ein guter Christ, sondern aus einer Motivation heraus, dass ich sage, mein Leben kann besser gelingen und mein Leben, meine Berufung kann besser gelingen, wenn ich die Heilige Schrift Gottes besser kenne. Und das dürfen wir uns zur Motivation nehmen, dass wir ein Leben leben, in dem wir täglich aus dem Wort Gottes lernen dürfen. Indem wir täglich in dem Wort Gottes leben dürfen und uns danach sehnen dürfen, dass unser Leben besser gelingt. Weil Gott uns dort auch Geschichten hat aufschreiben lassen von Menschen, die genauso gelebt haben wie du und ich. Diese genauso Lebenssituationen durchleben mussten, genauso Anfechtungen durchleben mussten wie du und ich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Bibel verstehen lernen und dass wir uns vom Geist Gottes lernen, leiten lassen dürfen. Und dass wir uns von ihm bewegen lassen dürfen und dass wir die geistliche Waffenrüstung Gottes anziehen dürfen, damit wir als seine Kinder in dieser Welt seine Berufung leben dürfen. Lass uns noch miteinander beten. Danke, großartiger Gott, dass du bei uns bist und dass du uns beschützt und dass du für jeden von uns eine geistliche Gabe gegeben hast. So steht es in 1. Korinther 12. Und jeder von uns, jeder, der hier sitzt, hat eine geistliche Gabe zum Nutzen für die ganze Gemeinde. Und dafür danke ich dir. Und es gibt immer wieder diese Momente, wo wir den Eindruck haben, dass wir das gar nicht können, dass wir nicht gut genug sind. Aber du zeigst uns in der Bibel, dass niemand zu jung und niemand zu alt ist. Und dafür danke ich dir von Herzen her. Und ich bete darum, dass wenn jemand hier heute Morgen ist, der wirklich diese starken Anfechtungen in seinem Leben spürt, dass du heute Morgen Hoffnung gegeben hast. Dass er erkennt, dass er sich auf dich verlassen darf. Dass er auch Brüder und Schwestern hier hat, die ihm helfen können, im Gebet auch mit ihm zusammen einzustehen. Und diese Lebenslügen, die der Teufel versucht, immer wieder in unser Leben zu streuen, dass man ihnen entgegnen darf. Und ich bete einfach für diesen Morgen, dass wir ermutigt aus diesem Gottesdienst rausgehen. Denn wir sind nicht allein, wir haben den Sieger, dich an unserer Seite. Und dafür sind wir dir sehr dankbar, Vater. In deinem Namen. Amen.